Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen, in dem wir Karl Nepgen taufen wollen, mit dem Wochenspruch der neuen Woche aus Johannes 3. Da heißt es, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Die Welt steht Kopf, einer will freiwillig aus dem Himmel nach unten. Und er begegnet denen, die nach oben wollen, die es zu etwas bringen wollen, koste es, was es wolle. Der wendet sich denen zu, die unten sind, denen, die leidvoll erfahren haben, wie schwer das Leben sein kann, denen, die schon resigniert haben. Der geht weiter bis ins Reich des Todes. Wenn Jesus Christus am Kreuz erhöht wird, dann hat er dabei nur die unten, hat er uns im Auge. Er stirbt oben, damit die unten leben. Er stirbt für uns und er bringt den Himmel auf die Erde. So feiern wir diesen Gottesdienst, indem wir Karl Nepgen taufen, im Namen Gottes, der uns seine Liebe und Nähe schenkt, im Namen Gottes, der uns in die Nachfolge einlädt, im Namen Gottes, der versprochen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben, eine herzliche Einladung zum Feierabendmahl am Gründonnerstag um 19 Uhr hier auf der Neukirch. Wir erinnern uns an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern und feiern miteinander an gedeckten Tischen. Bringen Sie gerne eine Kleinigkeit für ein Bring-and-Share-Buffet mit. Die Termine für die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief oder der Homepage. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Eine herzliche Einladung zum Frauenfrühstück am Mittwoch um 9 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Liebenscheid. Am 11. März wurde auf dem Salzburger Friedhof Herr Gerhard Geisel, der im Alter von 89 Jahren verstarb, kirchlich bestattet. Der Ansprache lag ein Vers aus Psalm 31, 16 zugrunde, in dem der Psalmbeter bekennt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir wünschen Ihnen, den Angehörigen, dass Sie darauf vertrauen können, dass Sie und der Verstorbene in Gottes Hand geborgen sind, auch angesichts des Abschieds. Durch Jesus Christus dürfen wir Hoffnung haben, für unsere Verstorbenen und für uns. Gott schenkt Leben, das nicht vom Tod begrenzt wird. Und er möchte uns auch die Kraft schenken, mit erlittenen Verlusten weiterzuleben. Bei ihm dürfen wir uns geborgen wissen im Leben und im Tod. Im Gedenken an Herrn Geisel und für Sie als Angehörige zünde ich eine Kerze an der Osterkerze an. Diese Kerze will uns Hinweis sein auf Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir werden Sie, seine Angehörigen, in die Fürbitte aufnehmen. Lassen Sie uns jetzt miteinander singen vom Lied 165, Gott ist gegenwärtig, die Verse 1, 2 und 6. Lassen Sie uns im Wechsel Verse aus Psalm 8 beten. Dieser Psalm steht im Gesangbuch unter der Nummer 705. Und ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu lesen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir wollen heute im Gottesdienst Karl Nepgen taufen. Wir feiern das Fest der Taufe, freuen uns über Karl, dass er da ist, dass er vor allem euer Leben bereichert. Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen auf eurem weiteren gemeinsamen Lebensweg. Neben unserer Hoffnung spüren wir aber auch unsere Verantwortung für seinen Lebensweg. Er braucht Liebe, er braucht Zuwendung. Da spüren wir sehr schnell unsere eigenen Grenzen. Auch Eltern können nicht immer perfekt sein, müssen es aber auch nicht. Da, wo ein Kind wirklich geliebt wird, kann es auch die Herausforderungen, die das Leben stellt, meistern. Jesus Christus hat uns die Angst vor der Zukunft genommen und er hat den Kindern eine ganz besondere Position eingeräumt. Als seine Jünger einmal die Kinder wegschicken wollten, hat er gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und er hat uns erwachsenen Kinder beispielhaft vor Augen gestellt, als er gesagt hat, wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt wie die Kinder, werdet ihr nicht hineinkommen. Wenn wir heute Karl taufen, dann berufen wir uns dabei auf den Auftrag und die Zusage Jesu. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Amen. Wir beten. Guter Gott, du schenkst uns Grund zur Freude. Wir danken dir für Karl in der Taufe. Stellst du uns in den weiten Horizont deiner Liebe, nicht nur heute und morgen, sondern über alle Zeit hinaus. Du begegnest uns und bist uns zugewandt, wie ein liebender Vater und eine liebende Mutter. So umfängst du unser Leben und bist einfach da mit deiner Gnade und deinem Segen. Wir bitten dich, nimm von uns, was uns hindert, zu glauben und zu lieben. Lass uns wie unseren Täufling eintauchen in deine Gnade. Sprich uns dein lebensvolles Wort zu. dass Karl, den wir heute taufen, hineinwachsen in den Glauben, der von dir, Gott, alles erwartet. Gib, dass wir deiner Liebe mehr trauen als schlechten Erfahrungen, die wir machen, und deiner Vergebung mehr als unserer Schuld. Amen. Liebe Michelle, lieber Björn, lieber Toni, liebe Frau Nebgen, lieber Marc, liebe Familie, liebe Gemeinde, siehe, ich mache alles neu. Diese Zusage Gottes aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, habt ihr als Taufspruch für euren Karl ausgesucht. Ich denke, für euch zumindest ist durch Karls Geburt vieles neu geworden. Du, Toni, bist jetzt ein großer Bruder und mir wurde erzählt, dass du dich ganz toll und ganz liebevoll um den kleinen Karl kümmerst. Neu, so meine ich euren Erzählungen entnommen zu haben, ist eure Lebenssituation geworden, ganz anders als vorher. Zum Beispiel morgens von einer Hand geweckt zu werden, die Nähe sucht. Und ihr könntet da sicherlich ganz vieles ergänzen. Faszinierend und neu war für mich die erste Begegnung mit Karl beim Taufgespräch, als er ohne zu fremdeln Kontakt zuließ, lachte, mir ganze Geschichten erzählte und dann, nachdem er einen Plüschelch nicht so spannend fand, einen Plüschpinguin beinahe aufgegessen hat. Siehe, ich mache alles neu. Wenn ich unsere Welt anschaue, ist es genau das, was ich von Gott erhoffe. So vieles in dieser Welt widerspricht der Liebe Gottes. Menschen leiden und trauern. Der Umgangston ist erschreckend rau geworden auf der Straße und im Internet. Gewalt gegen Menschen, die anders sind oder anders denken, nimmt zu. Gott geschenkte Menschenwürde wird abgesprochen. Viel zu viele Menschen leiden und sterben in den Kriegen unserer Zeit und die Despoten setzen auf das Recht des Stärkeren. Und da mitten hinein sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Mir ist ein Kinderspiel eingefallen, das ich mit meinen Kindern gespielt habe, mit meinen Enkeln noch heute spiele, das ihr sicherlich auch kennt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Da wird nach etwas gesucht, was rot oder blau oder grün ist. Ich habe den Eindruck, der Seher Johannes macht genau das. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes. Ich sehe, dass diese Welt, in der Menschen unterdrückt und verfolgt werden, nicht mehr sein wird. Ich sehe, dass der Tod nicht mehr sein wird, dass Leid, Schmerz und Geschrei nicht mehr sein werden. Ich sehe, dass es keinen Grund mehr geben wird zu weinen und Gott alle Tränen, die geweint wurden, abwischen wird. Ich sehe, dass Gott bei den Menschen sein wird. Und ich sehe, dass Gottes Nähe ein Freudenfest sein wird, schön wie eine Hochzeit. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine neue Welt. Siehe, ich mache alles neu, und Johannes gibt diese Verheißung Gottes weiter, obwohl seine Welt damals nicht anders war als unsere heute. Er kennt Schmerz, er kennt Trauer, er kennt Angst. Und trotzdem sagt er, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel, die frühere Erde sind vergangen. Und ich sehe, dass es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid, keine Schmerzen. Gott verspricht es dir. Denn Gott sagt, und das ist die unverlierbare Zusage für Karl heute bei seiner Taufe, ich habe euch begleitet vom Beginn der Menschheit an. Ich kenne dich seit jeher und ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein, gehörst unbedingt zu mir. Siehe, ich mache alles neu. Das, so sagt Johannes, hat Gott selbst versprochen und das verspricht er heute Karl. Und ich sehe, sagt er, ich sehe, es wird so sein, ja, gilt schon jetzt. Vielleicht siehst du es noch nicht, aber es wird so kommen. Und ich denke mir, vielleicht wird es einmal so sein. Vielleicht werde ich einmal diese wunderbare Welt spüren und ich sehne mich danach. Aber Johannes, willst du uns mit deinen Worten vielleicht nur vertrösten? Ist Karls Taufe heute vielleicht doch nicht mehr als ein Anlass zu einem hoffentlich schönen Familienfest? Müssen wir diese Welt so, wie sie ist, einfach hinnehmen und geduldig auf das Leben nach dem Tod warten? Und mir fällt das erste Wort aus Karls Taufspruch ins Auge. Siehe. Sieh genau hin. Johannes ist davon überzeugt, als Christen haben wir schon Anteil an dieser neuen Welt. Denn in Jesus Christus wurden Gottes Nähe und Liebe für uns Menschen spürbar und sichtbar. Mitten in dieser alten Welt. Jesus ging auf die Menschen zu, die ihn brauchten. Gelähmte, Kranke, Trauernde, Verzweifelte, Ausgestoßene. Kinder, die seine Jünger wegschicken wollten, hat er gesegnet. Kindern wie Karl und Toni das Reich Gottes zugesprochen. Ja, er hat sie uns Erwachsenen als Beispiel vor Augen gestellt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir befinden uns aktuell in der Passionszeit. In einer Woche feiern wir Ostern. Das Leid und der Tod sind noch bittere Wirklichkeit. Aber das, was in vielen Begegnungen Jesu mit den Menschen aufleuchtete, das wird durch Karfreitag und Ostern, als Jesus selbst stirbt und aufersteht, in letzter Konsequenz deutlich. Diese Welt hat sich geändert. Der Tod ist nicht mehr endgültig und die neue Welt Gottes ist in Jesus mitten in unsere Welt eingebrochen. Siehe, ich mache alles neu. Ich darf auf das gute Ende vertrauen, das schon jetzt unsere alte Welt in neue Farben hüllt. Weil da Gott ist, der sich nach uns Menschen sehnt, weil er uns, weil er alle lieb hat. Der genau diese Liebe, die ihm schon immer gilt, Karl heute noch einmal sozusagen auf den Kopf zusagt. Gott, der eines Tages alles neu machen wird, Gott, der seinen Sohn zu uns Menschen schickte als lebendige Hoffnung, von der Menschen leben können, leben werden. Mit dieser Perspektive, aufgrund dieser Liebe Gottes, die uns gilt, aufgrund der Liebe Gottes, die in Jesus Mensch wurde und den Tod überwand, dürfen wir uns dem Leben zuwenden und mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Begabungen daran mitarbeiten, dass unsere Welt dieser neuen Welt, die in Jesus angebrochen ist, die Gott schaffen wird, ähnlicher wird. Und ich denke, das ist eure Aufgabe als Eltern, als Paten, als Menschen, die mit Karl leben, ihn immer wieder zu ermutigen, schau hin, erwarte etwas, rechne mit Gott, öffne deine Augen für das Göttliche in deinem Leben. Lasst ihn immer wieder erfahren, aus unserer und aus Gottes Perspektive macht dein Leben Sinn, weil du von Gott gemeint, gewollt, geliebt bist. Und weil Gott in Jesus Christus Wohnung genommen hat unter uns Menschen, kommt ein Stück Himmel auf die Erde, nimmt diese Welt schon eine neue Gestalt an. Gott schenkt immer wieder neue Anfänge. Und du darfst seinen Weg, vor allem seinem Weg mit dir vertrauen. Er geht mit. Gott, ein Neumacher aus Liebe, der heute Karl, aber auch uns allen verspricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist mit Karl, ist mit uns am Abend und am Morgen und an jedem neuen Tag, und er macht alles neu. Am Ende wird alles gut, und wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Amen. Lassen Sie uns aus dem neuen Gesangbuch, aus dem EG Plus, das Lied 58 singen. Kind, wir beten für dein Leben. Lassen Sie uns gemeinsam vor der Taufe Gott loben und preisen durch das Bekenntnis unseres Glaubens. Und ich bitte dazu, soweit das möglich ist, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte die Gemeinde wieder Platz zu nehmen und euch und die Paten. Liebe Eltern, liebe Paten, wir haben gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen, das Bekenntnis zu Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, zu Jesus Christus, der uns die Liebe des Vaters offenbart hat,
und zum Heiligen Geist, der uns den Glauben an die Liebe schenkt. Ich frage euch, wollt ihr Karl annehmen, aus Gottes Hand so wie er ist und so wie er einmal sein wird? Wollt ihr ihm dabei helfen, das Evangelium von Jesus Christus kennenzulernen und damit in ihm Verantwortung wecken für eine Welt, in der Christus gegenwärtig ist? Wollt ihr so den Geist der Liebe in ihm fördern und die Bereitschaft, Frieden zu stiften? Wollt ihr deshalb Karl taufen lassen, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Karl lebe, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, ich mache alles. Gott hat euch Karl geschenkt, hat ihm eure Liebe und Fürsorge anvertraut. Das ist Grund zum Loben und zum Danken. Denkt immer daran, dass er getauft ist, dass Gottes Liebe ihm unverwirrbar zugesprochen ist. Es wird gut sein für euch und für ihn. Der Gott des Lebens überschütte euch als Familie, euch als Paten mit seinem Segen. Er sei der Raum, in dem ihr lebt. Er sei der Weg, auf dem ihr lebt. Und er sei das Licht, das euch immer einen Weg weist. Der Gott des Lebens umhülle euch mit seinem Segen. Und er segne euch in allem, was ihr tut. Amen.
Das wünsche ich dir. Raum zum Träumen, einen Traum für morgen und den Mut, ihn heute schon zu leben. Raum für Tränen, echten Trost im Leiden und den Mut, dem anderen zu vergeben. Luft zum Atmen und den Duft des Frühlings, die Geduld, den Winter zu ertragen. Platz im Herzen, einen Kreis von Menschen und den Mut, auch Widerspruch zu wagen. Grund zum Denken, einen Freund fürs Leben, eine Arbeit, täglich Brot zu essen, Zeit zu schweigen und auf Gott zu hören, einen Ort, den Alltag zu vergessen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir von Herzen. Gott behüte deine Schritte, niemals gehst du ganz allein. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von Herzen. Gott begleite deine Reise. Er wird immer bei dir sein.
Lassen Sie uns vom Lied Nummer 60 aus dem EG Plus, dem dünneren Gesangbuch, Vergiss es nie, dass du lebst, die Verse 1 bis 3 singen.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, weißt du überhaupt, was Liebe ist? Diese Frage stellt Lucy von den Peanuts im Jahr 1969 an ihren Angebeteten namens Schröder. Der sitzt hinter seinem Kinderklavier und schaut auf die Tasten. Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Auf dem zweiten Bild sieht man dann, wie Schröder mit erhobenem Zeigefinger Lucy einen Vortrag hält. Seine Antwort: Die Liebe, starke Zuneigung, intensive Gefühlsbeziehung, vor allem bezogen auf bestimmte Personen. Nach dieser Wörterbuchauskunft wird auf dem dritten Bild überhaupt nicht gesprochen. Schröder schaut wieder auf die Tasten seines Klaviers. Lucy hingegen blickt stumpf über das Klavier hinweg zu Schröder. Schröder verändert auch auf dem vierten Bild seine Haltung nicht. Lucy schaut nun mit entgeistertem Gesicht in die andere Richtung und beendet diesen kurzen Comic mit dem Satz: Auf dem Papier ist er klasse. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Markus 14, die Verse 3 bis 9 nach der Übersetzung der Basisbibel. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lass sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Ich denke, diese Frage könnte auch als Überschrift über der Geschichte stehen, die wir gerade als Predigttext gehört haben. Ja, diese Frage könnte als Überschrift über den letzten drei Kapiteln des Markus-Evangeliums stehen, denn mit Kapitel 14, aus dem unser Predigttext stammt, beginnt die eigentliche, die engere Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte Jesu so richtig. In Kapitel 14,1 lesen wir: Die führenden Priester und Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und dann umzubringen. Zu unserer Geschichte: Jesus ist zu Gast bei Simon und wir erfahren, dass er ein Aussätziger ist. Vermutlich hat ihn Jesus vor einiger Zeit von seiner Krankheit geheilt. Simon wohnt in Bethanien. Hier wohnen auch Lazarus und Maria und Martha. Hier hat Jesus Freunde. Und Bethanien ist ein Nachbardorf von Jerusalem. Es würde auf Deutsch Armenhausen heißen. Damals gab es wohl noch keine Slums, aber hier wohnten wohl diejenigen, die es nicht so dicke hatten. Und hier ist Jesus zu Gast. Ich denke, das ist wichtig, um das Folgende zu verstehen. Und es gilt noch etwas zu bedenken, ganz besonders ist der Zeitpunkt. Jesus ist ganze 2 Tage und ganz wenige Kilometer von der Stunde und dem Ort seines Todes entfernt. Es ist sowas wie ein letztes Verweilen, eine Atempause, wie ein Moment der Stille, bevor ein Unwetter losbricht. Aber das spürte wohl nur Jesus selber. Die anderen, vor allem die Jünger, so stelle ich es mir vor, erzählen laut und immer noch begeistert vom triumphalen Empfang, den man ihnen und natürlich Jesus vor einigen Tagen in Jerusalem bereitet hatte. Es sei beinahe kein Durchkommen gewesen. So dicht habe die Menschenmenge gestanden. Und wie sie gerufen und gewinkt hätten, Hosianna hätten sie geschrien, mit Palmzweigen gewinkt, wie einen König hätten sie ihm gehuldigt. Und es ist, als sei eine Riesenlast von ihnen abgefallen. Diese ganze Bedrückung, die düsteren Ahnungen, die sich in den letzten Tagen wie eine schwere Decke über sie gelegt hatten, je näher sie der Stadt Jerusalem kamen, die scheinen wie weggeblasen. Der grandiose Einzug Jesu in Jerusalem, der hatte das alles verscheucht. Sie fühlen sich von der Begeisterung der Menschen getragen und angesteckt. Es wird alles gut werden. So stelle ich mir vor, ist die Atmosphäre da beim Tisch, beim gemeinsamen Essen, heiter und gelöst wie schon lange nicht mehr. Nur einer, so denke ich, sitzt still mit am Tisch, Jesus selbst. Er als einziger in dieser Runde spürt mit allen Fasern, wie das Unheil naht. Nein, es wird nicht gut werden, zumindest für ihn nicht, zumindest anfangs nicht. Jesus weiß das. Er hat es seinen Jüngern immer wieder angedeutet, es ihnen sagen wollen, aber sie wollten oder konnten ihn nicht verstehen. Und so denke ich mir, ist Jesus mitten in diesem heiteren Mahl grenzenlos allein, wie einer, der an einer schrecklichen Krankheit leidet, von der die anderen noch gar nichts ahnen. Mit der ganzen Last seines Wissens sitzt er da, sein Sterben, seinen Tod vor Augen. Und die Jünger, die doch seine nächsten Menschen, seine Freunde sind, die scheinen nicht einmal zu merken, wie es um ihn steht. Und dann ist da plötzlich diese Frau da. Ich würde ihr so gern ein Gesicht und einen Namen geben. Sie musste Jesus ja gekannt haben, musste ihm schon einmal begegnet sein. Ist es die Mutter, der er am Stadttor von Nain begegnete, als sie gerade ihren Sohn zu Grabe trug? Oder ist es die Frau, die im Gedränge nur sein Gewand berührte und plötzlich befreit war von ihrem jahrelangen Blutfluss? Oder, das stelle ich mir heute am liebsten vor, ist es eine der Mütter, die zu ihm kamen mit ihren kleinen Kindern auf dem Arm und ihn baten, ihre Kinder zu segnen? Und ich höre ihn sagen, während er ihr Kind auf den Arm nimmt, du bist ein Kind Gottes, wie schön, dass es dich gibt. Alle diese Frauen waren namenlos und die meisten auch stumm. Sie standen für einen kurzen Augenblick im Licht, auch diese Frau. Aber nun nicht, um von Jesus etwas Großes und Gutes zu erfahren. Nein, sie handelt und er empfängt. Sie weiß wohl oder ahnt es, sie kann ihn nicht retten, ihm nichts ersparen. Sie kann nichts abwenden, nur etwas in einer Geste zeigen, etwas von sich und etwas über ihn. Und sie tut das Ungeheuerlichste, was ihr überhaupt in den Sinn kommen konnte. Wäre sie Jesus um den Hals gefallen oder hätte sie seine Füße mit ihren Tränen benetzt und den Haaren getrocknet, man hätte es ihr großzügig und gönnerhaft nachgesehen, weil man dachte, Jesus übt ja auf die absonderlichsten Gestalten eine geradezu magische Anziehungskraft aus. Und, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, von Frauen ist man einen gewissen Überschwang ja gewohnt. Diese Frau aber tut etwas Schreckliches, Ungehöriges, Unglaubliches. In den Augen der Anwesenden verschwendet sie Geld. Während des Essens kommt sie herein, hat ein Fläschchen mit sehr teurem Salböl dabei und gießt es Jesus über den Kopf. Und ich stelle mir vor, wieder und wieder gießt sie aus diesem Gefäß etwas in ihre Handfläche, gießt und streichelt mit unendlich zarten Bewegungen, ohne Hast, ganz hingegeben an diesen Augenblick, als gäbe es nur noch zwei Menschen auf der Welt, Jesus und sie. Und er lässt es sich gefallen, als könnte es gar nicht anders sein, lässt sich salben wie ein König, wird in diesem Augenblick der Gesalbte, der Christus. Und das sorgt bei einigen Anwesenden für großen Unmut. Sie atmen dieses Handeln als Verschwendung ein. Und im Triumph der Selbstgerechten stauchen sie diese Frau zusammen und schielen dabei zu Jesus hin. Wozu verschwendet sie das Salböl? Das war 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen, hätte das Geld den Armen geben können. Er soll sie, die Einspruch erheben, loben. Loben für ihre Selbstlosigkeit, für ihre Liebe zu den Armen, auch wenn es ja bei Licht besehen nicht ihr Eigentum ist, was da in verschwenderischer Hingabe vergossen wird. Es gehört ja der Frau. Aber wo gibt's denn sowas in der damaligen Zeit, dass eine Frau eigenmächtig über so etwas Teures verfügen kann? Noch einmal, das Öl hatte einen Wert von mehr als 300 Silberstücken. Ein Silberstück war der Lohn eines Tagelöhners, also eines einfachen Arbeiters aus Armenhausen für einen Tag Arbeit. Wir haben es also ungefähr mit einem Jahreseinkommen zu tun. Diese Frau gießt Jesus ein Jahreseinkommen über den Kopf. Da wird in den Worten der Jünger Nächstenliebe, da wird Liebe in eine Zahl gefasst. Und wo das geschieht, wo Liebe berechnet, in Zahlen gefasst werden soll, da stirbt sie. Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Jesus lobt sie nicht, die da im gestreckten Galopp auf ihren schönen Prinzipien dahergeprescht kommen. Er versucht auch nicht, sie milde gegen diese Frau zu stimmen, indem er sich zusammen mit ihnen über diese Frau erhebt. Jetzt nehmt das mal nicht so tragisch. Ihr habt ja recht, aber sie ist ebenso gefühlsbetont, neigt zur Verschwendung. Mir ist das außerdem ein bisschen peinlich, wie ich jetzt so vor mich hin dufte. Aber Frauen kommen eben immer auf sehr reizende Überraschungen. Jesus bleibt ganz ruhig sitzen, eingehüllt in den Nardenduft. Aber innerlich steht er auf und tritt neben diese Frau. Diese Frau, die keinen Gegenwert hat für ihr Tun, die sich verschenkt. Ihre Liebe gibt es nicht nur auf dem Papier oder in losen Worten. Sie weiß nicht nur theoretisch, was Liebe bedeutet, wie Schröder von den Peanuts. Sie lebt Liebe und lässt diese konkret werden. Wer liebt, rechnet nicht. Wer liebt, spekuliert nicht auf irgendwelche Gegenleistungen. Wer liebt, der verschenkt sich ans Gegenüber. Die Liebe dieser Frau hat ein Gegenüber, Jesus. Für ihn ist diese Frau bereit, alles herzugeben. Es ist das vorletzte Mal in seinem irdischen Leben, dass Jesus sich schützend vor einem Menschen und ihm an die Seite stellt. Das letzte Mal wird sein, als er am Kreuz hängt und einem Verbrecher sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es werden Frauen sein, die am Ende unter seinem Kreuz stehen. Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Den letzten Satz wird er wohl sehr leise gesagt haben. Mit feiner Ironie hebt er die Musterschüler von ihrem Sockel. Da waren sie so schnell bei der Hand mit ihrem Mann. Man hätte, man sollte, man müsste, wie wir das alle gut können, Männer und Frauen. Was man tun sollte, das wissen wir im Prinzip sehr genau. Und Jesus widerspricht ihrer Sorge um die Armen ja gar nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Und er meint natürlich, von eurem eigenen Geld, von eurer eigenen Zeit, nach euren Möglichkeiten. Nicht vom Geld und der Zeit und den Möglichkeiten anderer. Es liegt bei euch und an euch. Niemand hindert euch, Gutes zu tun. Jesus rückt die Liebe, die Nächstenliebe, an ihren richtigen Platz, ganz nach oben, direkt neben die Gottesliebe. Aber er sagt auch, alles hat seine Zeit. Jetzt und hier bin ich der Nächste. Habe ich es nötig, von jemandem geliebt zu werden? Und sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Die Tat dieser Frau ist ihm ein Zeichen geworden. Wohl werde ich sterben und mir graut davor, aber ich werde nicht aus der Liebe des Vaters fallen. Er wird mir sagen, es ist gut, es ist vollbracht. In der Liebe dieser Frau ist mir der Vater im Himmel nah, hautnah und herznah. Jesus weiß, was Liebe ist. Er nimmt ihr Geschenk an. Warum? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Was ist dieses Gute? Sicherlich, gut zu riechen ist schön, aber das kann nicht alles sein. Gesalbt wurden Verstorbene und Könige. Und die Frau sagt mit dieser Salbung, du bist mein König. Und für eine Königskrönung ist das Teuerste nur angemessen. Und Jesus liebt es, wenn Menschen zu diesem Bekenntnis finden, weil sie damit zur Wahrheit gelangen. Und es ist hier noch mehr. Jesus ist nicht nur der König dieser Frau, er ist König aller Menschen, denn wer sich in Armenhausen krönen lässt, der verachtet niemanden. Und gleichzeitig wird klar, dieser König wird in den Tod gehen, er ist dem Tode geweiht. Die Salbung zum wahren König bedeutet auch, die Salbung für den Tod zu empfangen. Und auch die Totensalbung war eine Ehrerweisung. Nach Jesu Tod wird vor dem Feiertag keine Zeit mehr für eine Salbung sein. Und das Salbungskommando am Ostermorgen kommt dann ja zu spät. Nebenbei bemerkt, Jesus scheint diese sehr sinnliche Begegnung zu genießen. Man hört Psalm 23 im Hintergrund. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Durch die Liebe dieser Frau erfährt Jesus Gottes Güte und Barmherzigkeit. Spannend für mich, wir erfahren direkt nach Jesu Salbung davon, dass Judas zu den führenden Priestern geht und Jesus an sie verrät. In einem anderen Evangelium lesen wir, dass er dafür 30 Silberstücke bekam. Der Preis für den Verrat Jesu ist Judas und den Priestern nur ein Zehntel so viel wert, wie das, was die Frau aus unserer Geschichte für ihren Liebeserweis investiert. Und die anderen Jünger, die waren auf dem Papier auch klasse. So sagt Jesus später so sagt Petrus später zu Jesus, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch die anderen. Aber was Liebe wirklich ist, das dürften sie von dieser namenlosen Frau und natürlich auch von Jesus lernen, spätestens als er am Kreuz starb für sie, für alle, für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns vom Lied 400, Ich will dich lieben, meine Stärke, die Verse 1, 2, 5 und 6 singen. Lassen Sie uns beten. Herr, wo du hinkommst, da kehrt Heil ein. Da werden Menschen verwandelt. Da entsteht Hoffnung, Freude, Begeisterung. Dafür danken wir dir. Komm du zu all denen, die noch etwas Neues erwarten in dieser Welt, die sich eine Änderung der Verhältnisse erhoffen, mehr Gerechtigkeit, weniger Gewalt, mehr Rücksicht auf die Schöpfung und die sich mit ihren Möglichkeiten dafür einsetzen. Komm du zu all denen, die sich nicht mehr freuen können, die ein Leid oder eine Krankheit zu tragen haben, die einen Verlust beklagen müssen. Komm du zu all denen, die den Anschluss verloren haben an unsere Zeit, an andere Menschen, die sich nicht mehr zurechtfinden in unserer schnellen und lauten Welt. Komm du zu deiner Gemeinde, deiner Kirche, die so sehr auf dich wartet, und lass deine Liebe in ihr immer mehr Gestalt gewinnen. Komm zu uns, Herr, kehre ein in unsere Dörfer, unsere Welt, unser Herz. Wir warten auf dich. Gib uns Augen, die sehen, Ohren, die hören, einen Mund, der zur rechten Zeit redet und zur rechten Zeit schweigt, Hände, die helfen. Herr, unser Gott, oft haben wir Angst vor der Zukunft, wissen nicht, was kommt, rechnen mit dem Allerschlimmsten. Lass uns aus dem Vertrauen leben, dass du alles zum Guten wenden kannst und wirst. Wir brauchen deine Liebe und deine Nähe, damit unsere Welt überlebt. Lass deine Liebe, die stärker ist als der Tod, wachsen unter uns und lass sie uns untereinander weitergeben. Hilf uns zu lieben, wie die namenlose Frau, die Jesus damals salbte. Wir bitten dich, segne die kommende Woche und lass uns dein Licht wahrnehmen, das vom Kreuz und von Ostern her in unsere Welt scheint. Besonders bitten wir dich für die Angehörigen von Herrn Gerhard Geisel. Sei ihnen nahe in ihrer Trauer und beim Neueinrichten im Leben. Lass sie erfahren, dass deine Einladung, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ihnen bedingungslos gilt. Lass sie und uns darauf vertrauen können, dass du uns liebst und hältst über den Tod hinaus, so wie wir sind. Schenke durch dieses Vertrauen in ihrer Trauer heilende Kraft und stärke ihren und unseren Glauben an deine Verheißung, die jetzt und über den Tod hinaus gilt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Alles andere, Herr, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns zum Ausgang vom Lied 395 Vertraut den neuen Wegen die Verse 1 bis 3 singen. Lassen Sie uns um Gottes Segen bitten. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Das Leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Ich wünsche allen eine gute und gesegnete neue Woche, schon beschienen vom Osterlicht. Auf Wiedersehen.